Guten Morgen. Das ist aber schwer hell hier. Ende vergangenen Jahres hat Wolfgang den Kolosserbrief durchgenommen. Und an einer Stelle bin ich nochmal hängen geblieben. Über einen Vers musste ich nochmal nachdenken. Ich habe da früher schon mal nachgedacht. Und darum soll es heute Morgen gehen. Und ich bete zu Anfang mit uns. Vater im Himmel, überfließend ist alles, was von dir ausgeht. Zu jeder Zeit, an jedem Ort strömt dein Segen und deine Worte von deinem Thron. Jederzeit gibst du in Fülle, überfließend. Und Herr, wir sind heute Morgen hier, um von dir zu empfangen und bitten, Herr, dass dein Wort auf guten Grund fällt, auf fruchtbaren Boden, in vorbereitete Herzen zu deiner Ehre. Amen. Der Vers, um den es heute Morgen gehen soll, Kolosser Kapitel 3, Vers 1. Da schreibt Paulus: Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Der erste Satz: Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid. Also wenn ich heute Morgen hier rundfragen würde, glaubst du, dass Christus auferweckt worden ist, dass Christus auferstanden ist, würden wahrscheinlich die meisten von euch sagen, ja, das glaube ich. Glaubst du auch, dass du mit Christus auferweckt wurdest, dass du mit Christus auferstanden bist, so wie das hier steht? Und wenn ja, was bedeutet das? Was bedeutet das, dass ich mit Christus auferstanden bin, dass ich mit Christus auferweckt worden bin? Wenn wir über die Auferstehung nachdenken, dann, und das werden wir heute Morgen tun, müssen wir vielleicht einen Schritt zurückgehen an Ostern, an Karfreitag, an den Tod Jesu. Und da haben wir eben ein paar wirklich wunderschöne Lieder zu gehabt. Was ist an Ostern geschehen? Auch da, wenn ich fragen würde, was glaubst du, was an Ostern, an Karfreitag geschehen ist, dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, Jesus ist für meine Sünden gestorben und er ist am dritten Tag auferstanden. Und das stimmt. Aber es ist nur ein kleiner Ausschnitt, es ist ein kleiner Blick auf das, was an Ostern geschehen ist. Und deswegen wollen wir uns das heute Morgen anschauen. Vier Dinge, die an Karfreitag geschehen sind, möchte ich mit euch durchgehen. Das erste, ja, Jesus ist für meine Sünde gestorben. Meine Sünde ist am Kreuz auf Jesus gelegt worden. Jesus hat meine Sünde am Kreuz getragen. Kolosser 2, Vers 13, ein paar Verse vorher, da schreibt Paulus: Euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er, Gott, lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Ja, unsere Sünde ist am Kreuz getragen worden. Johannes schreibt in 1. Johannes 2, Vers 12, ihr Lieben, ich schreibe euch, meine Geschwister, weil eure Sünden vergeben sind. Ja, ist so. Luther hat es mal sehr schön ausgedrückt in seinem Lied, die Handschrift ist zerrissen. Da heißt es im zweiten Vers, ich weiß sonst nichts zu sagen, als dass ein Bürger kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Heller fehlt. Das ist am Kreuz geschehen. Aber der zweite Punkt, der am Kreuz geschehen ist, es war sogar eben in dem Lied angedeutet. Der zweite Punkt, was an Karfreitag geschehen ist, Jesus ist für alle Sünden gestorben. Jesus hat alle Sünden dieser Welt getragen. Jesaja Kapitel 53, Vers 6, da sagt Jesaja, siehe, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Oder Johannes 1, Vers 29, als Johannes der Täufer sieht, wie Jesus auf ihn zukommt, da sagt er, siehe da, das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt wegträgt. Manche Bibeln übersetzen, siehe da, das Lamm Gottes, was die Schuld der die Schuld der Welt wegnimmt. Wegnimmt impliziert so ein bisschen, dass Jesus einfach die Schuld der Welt wegnimmt. Aber so einfach war es nicht. Deswegen finde ich das schöner, wenn dort steht, das Lamm Gottes, was die Schuld der Welt wegträgt. Das heißt, Gott hat die Schuld dieser Welt, alle Schuld der Welt, auf Jesus Christus geladen. Und das ist so groß, denkt da mal einen Moment drüber nach. Jesus hat am Kreuz die Schuld dieser Welt getragen. Das ist so unfassbar groß, das kann man nicht denken. Das kann man sich nicht vorstellen. Da ist deine Schuld und meine Schuld dabei, aber da ist die Schuld der ganzen Welt. Gott hat alle Schuld von Anfang bis Ende auf Jesus geladen. Das ist das, was sein Wort sagt. Das Lamm Gottes, was die Schuld der Welt wegträgt. Alle Schuld liegt auf Jesus. Der zweite Punkt. Der dritte Punkt. Jesus hat am Kreuz nicht nur die Sünden getragen, sondern auch die Sünde selbst getragen. Was bedeutet das? Die Sünde selbst, der Zustand der Trennung von Gott, 2. Korinther 5, Vers 21, da sagt Paulus, denn den, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Habt ihr mal über dieses Wort nachgedacht? Den, der Sünde nicht kannte, hat Gott zur Sünde gemacht. Das heißt, am Kreuz hing die Sünde selbst. Gott hat unseren Herrn Jesus zur Sünde selbst gemacht. Das ist so unfassbar, das kann man sich nicht vorstellen. Kein Wunder, dass Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Sünde der Welt lag auf ihm und die Sünde selbst lag auf ihm. Hebräer Kapitel 9, Vers 26, da lesen wir, jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Nicht nur die Sünden, sondern auch die Sünde selbst. Das heißt, Gott hat die Sünden, alles was wir getan oder nicht getan haben, der Welt auf Jesus gelegt und er hat die Sünde selbst auf Jesus gelegt. Aber damit noch nicht genug. Dann könnte man denken, wenn für die Sünden und die Sünde gesorgt ist, soll das ja gut sein. Ich lese mal einen kleinen Abschnitt aus einem wunderbaren Buch, Watchman Nee, das normale Christenleben, vor. Er schreibt, wenn Gottes Licht zum ersten Mal in mein Herz scheint, so flehe ich um Vergebung, denn ich erkenne, dass ich vor ihm gesündigt habe. Aber nachdem ich einmal Vergebung für meine Sünden erlangt habe, mache ich eine neue Entdeckung, nämlich die der Sünde. Nicht nur habe ich Sünden begangen, sondern auch tief in mir ist etwas verkehrt. Ich habe die Natur des Sünders, eine innere Neigung zur Sünde, eine Macht, die zur Sünde hinzieht. Wenn diese Macht zum Durchbruch kommt, begehe ich Sünden. Ich mag Vergebung suchen und erlangen, aber danach sündige ich wieder. So verläuft mein Leben in einem geschlossenen Kreis von Sündigen, Vergebung erlangen und wieder sündigen. Weiß nicht, ob euch das bekannt vorkommt. Zwar erfasse ich dankbar die kostbare Tatsache der göttlichen Befreiung, aber ich brauche der göttlichen Vergebung, aber ich brauche mehr, ich brauche Befreiung. Ich brauche Vergebung für das, was ich getan habe, und ich brauche Befreiung für dem, von dem, was ich bin. Hat er toll ausgedrückt. Ich brauche Vergebung für das, was ich getan habe. Und das haben wir eben gehört, das hat Jesus am Kreuz getragen. Die Sünden und die Sünde. Aber Vergebung für das, was ich bin. Und das, was ich bin und das, was ich tue, hängt zusammen. Eines der wichtigsten Zitate, die ich kenne, ist folgendes. Nicht, was ich tue, bestimmt meine Identität, sondern meine Identität bestimmt, was ich tue. Also nicht, weil ich sündige, bin ich ein Sünder, sondern weil ich Sünder bin, sündige ich. Was mache ich damit? Auch das hat Gott am Kreuz getan, denn Gott hat die Sünder, Gott hat dich und mich selbst auf Jesus gelegt. Am Kreuz ist nicht nur die, sind nicht nur die Sünden auf Jesus gelegt worden und die Sünde, sondern auch die Sünder. Was bedeutet das und wie verstehen wir das? Unser alter Mensch, der alte Sünder, ist am Kreuz gestorben. Gott hat ihn mit Jesus in den Tod gegeben. Es gibt ganz viele Stellen. Lies die einfach mal im Neuen Testament durch. Drei Stellen davon. 2. Korinther 5, Vers 14. Da schreibt Paulus: Die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Einer ist gestorben und somit sind alle gestorben. Oder Galater 2, Vers 20, da sagt Paulus: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das schreibt Paulus, Galater 2, Vers 20. Oder in Römer 6, Vers 8, da schreibt Paulus: Wenn wir mit Christus gestorben sind, dann glauben wir auch, dass wir mit ihm leben werden. Nur mal drei Verse, oder wenn ihr jetzt Kolosser 3 weiterlesen würdet, dann steht im nächsten Vers, in Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Gott mich mit Jesus Christus identifiziert. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, bin ich, mein alter Mensch, mit Christus gestorben. Das ist das, was die Bibel sagt. Mein alter Mensch, der Sünder, der ich war, von Natur aus, ist mit Christus gestorben. Gott hat ihn mit Christus in den Tod gegeben. Gott hat uns sozusagen in Christus versetzt. Gott identifiziert mich mit Jesus Christus am Tod. Und wenn wir, so wie wir eben gelesen haben, Befreiung von uns selbst brauchen, dann ist das, was Gott am Kreuz getan hat, denn meine alte Natur, der Sünder, ist mit Jesus gestorben. Was ich damit anfange, machen wir gleich. Was mache ich dann? Wie mache ich das? Wie geschieht das? Das Schöne ist, ich muss da gar nichts machen. Lesen wir 1. Korinther Kapitel 1. Da steht in Vers 30, aus Gott aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Ich sage das ganz ehrlich, wenn da steht, dass ich mit Christus gestorben bin, dass Gott mich in Christus hineinversetzt hat, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Ich habe keine Ahnung. Aber es steht in der Bibel und dann darf ich das glauben. Ich kann nicht alles verstehen, was Gott tut. Aber ich muss es auch nicht verstehen. Gott erwartet das nicht von mir. Aber Gott fordert mich auf, es zu glauben. Das heißt, ich darf glauben, dass Gott mich in Christus versetzt hat, dass ich mit Christus gestorben bin. Das heißt, auf Golgatha hat Jesus die Sünden getragen, er hat die Sünde getragen und er hat die Sünder getragen. Diese Last, unfassbar groß, nicht zu denken und auch unvorstellbar. Aber was für eine Last hat unser Herr Jesus auf sich genommen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was für ein Wunder, wenn so eine Last auf jemand, der keine Sünde kannte, plötzlich gelegt wird. Alle Finsternis dieser Welt lag auf Jesus Christus und Jesus hat sie mit in den Tod genommen. Und dort ist sie. Ich persönlich glaube, das ist auch meine persönliche Meinung, dass der Teufel am Kreuz gedacht hat, einen Sieg zu erringen. Und ich glaube, dass er erst, als Jesus ins Totenreich gegangen ist und vor ihm stand, realisiert hat, was geschieht. Denn Apostelgeschichte 2, Vers 24 lesen wir, der Tod konnte Jesus nicht halten. Alles, was auf Jesus lag, ist mit in den Tod gegangen, aber Jesus hat keine Sünde getan. Wir lesen in Römer Kapitel 5, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und alle Menschen, die Sünde getan haben, haben den Tod verdient. Aber jetzt kommt Jesus mit der Sünde, mit den Sünden. Aber ohne eigene Sünde getan zu haben. Und ich glaube, in dem Moment hat der Teufel realisiert, was passiert. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, der Tod konnte Jesus nicht halten, sondern er musste Jesus wieder losgeben und Jesus ist aufgefahren in den Himmel in alle Herrlichkeit. Wir lesen das Epheser 4, Vers 8, der hinabgestiegen ist in die tiefsten Tiefen, der ist auch aufgefahren in die höchsten Höhen. Und deine Schuld, die Sünde, deine alte Natur ist im Tod geblieben. Jetzt sagst du, das fühlt sich im Moment aber nicht so an. Jo, machen wir gleich. Aber das ist erstmal das, was das Wort sagt. Jesus hat alles Alte mit in den Tod genommen und ist aufgefahren in Herrlichkeit, in Ewigkeit. Und er sitzt zur Rechten Gottes. Schauen wir uns das jetzt mal das Bild komplett an. Man spricht heute so gerne von der Metaebene. Schauen wir uns das mal von der Metaebene an. Alles, was Jesus mit in den Tod genommen hat, wir können sagen, Jesus hat die ganze alte Schöpfung, alles, was von Gott getrennt hat, mit in den Tod genommen und ist auferstanden in Herrlichkeit und sitzt zur Rechten Gottes. Das heißt, Jesus hat einen Weg geschaffen, eine komplette Neuerschaffung an Ostern, einen kompletten neuen Weg hat er aufgemacht. Denn Jesus ist ja als Mensch in den Tod gegangen und ist als Mensch aufgefahren und sitzt zur Rechten Gottes. Das heißt, wir können sagen, alles, was uns getrennt hat von Gott, Gott hat alles Alte in den Tod gegeben und hat in Jesus eine komplette Neuerschaffung gemacht. Alles Alte, das, was wir als irdisch und als fleischlich bezeichnen, hat Gott in den Tod gegeben. Und das, was wir als Geist bezeichnen, ist das, was in Jesus Christus ist, was Gott in Jesus Christus geschaffen hat. Und jeder Mensch kann sich entscheiden, an welche Wahrheit er nun glauben will. Bleibe ich in dem, was irdisch ist, oder entscheide ich mich für das, was geistlich ist? Und das ist das Bild, was die Bibel gebraucht. Bleibe ich im Fleisch oder gehe ich in den Geist? Kein Mensch braucht mehr unter seiner Schuld zu leiden, weil Jesus für die Schuld bezahlt hat. Er hat sie in den Tod getragen. Aber die Frage ist, entscheide ich mich für ein Leben im Fleisch, für ein Leben im Irdischen oder entscheide ich mich für ein Leben im Geist, in dem, was Jesus Christus ist? Denn wie wir eben gelesen haben, Gott hat mich mit Jesus identifiziert im Tod und auch in der Auferstehung. Das ist das, was wir eben gelesen haben. Wenn du nun mit Jesus auferstanden bist. Aber jetzt wird der ein oder andere sicherlich sagen, jo, das klingt ja alles schön und gut, aber das fühlt sich in meinem Leben gar nicht so an. Was mache ich denn jetzt damit? Wie kriege ich das denn in mein Leben rein? Denn das, was du erzählst, mag ja passen, aber in meinem Leben lebe ich das ein bisschen anders. Und das ist ja das, worum es in unserem Leben eigentlich geht. Wie bringe ich das, was Jesus getan hat, in mein Leben? Drei Punkte dazu. Das erste, höre auf, ein besserer Mensch oder ein besserer Christ werden zu wollen. Christus ist nicht gestorben, damit ich besser werde. Christus ist gestorben, damit ich neu werde. Wir denken oft, wenn wir mehr beten oder mehr Bibel lesen oder mehr dienen, würden wir bessere Menschen werden. Funktioniert vielleicht ein bisschen, aber das war nicht der Plan. Paulus hat nicht gesagt, ist jemand in Christus, so ist er eine bessere Schöpfung. Siehe, das Alte ist weniger geworden, alles ist besser geworden. Das hat Paulus nicht geschrieben. Er hat geschrieben, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Wie es aussieht, wenn wir versuchen, bessere Christen zu werden, beschreibt Paulus in Römer Kapitel 7. Und da schreibt er an einer Stelle, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, aber das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Ich elender Mensch. Ist es nicht das, was wir alle kennen? Ich versuche doch, ein gutes Leben zu führen, ein guter Christ zu sein, aber irgendwie geht das so oft in die Hose. Höre auf, ein besserer Christ werden zu wollen. Luther soll irgendwann mal ausgerufen haben, was soll ich tun? Ich ersäufe meinen alten Adam jeden Tag, aber das Aas kann schwimmen. Hier muss ich sagen, das war nicht Gottes Plan. Denken wir mal logisch. Wenn die Bibel sagt, wenn Gott sagt, meine alte Natur, ich bin mit Christus gestorben, dann brauche ich etwas, was tot ist, nicht noch zu ersäufen jeden Tag. Was tot ist, ist tot. Die Bibel sagt, mein alter Mensch, meine alte Natur ist mit Christus gestorben, also brauche ich die nicht mehr jeden Tag zu töten. Das ist geschehen am Kreuz auf Golgatha. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Heiligung bedeutet nicht, dass ich ein immer besserer Mensch werde. Heiligung bedeutet, dass das Leben Jesu in meinem Leben immer mehr zunimmt. Ich lese es nochmal. Heiligung bedeutet nicht, dass ich ein immer besserer Mensch werde. Heiligung bedeutet, dass das Leben Jesu in mir immer mehr zunimmt. Ein Beispiel, damit es ein bisschen praktisch wird. Wir sollen lieben. Einander lieben, den Nächsten lieben. Vielleicht kennst du das in deinem Leben, gibt es einen Menschen, den du nicht lieben kannst. Ein schwieriger Mensch, der behandelt dich schlecht, der ist blöd. Du kannst ihn nicht lieben. Und was machen wir Christen? Wir sagen, Herr Jesus, bitte gib mir Liebe für diesen Menschen. Und ich provoziere mal ein bisschen. Kann das funktionieren? Soll ich mit meinem alten Menschen, wo die Bibel sagt, der ist gestorben, jetzt plötzlich lieben? Sind wir doch mal ganz ehrlich. Es gibt Menschen, die will ich überhaupt nicht lieben. Ich weiß, dass ich die lieben soll. Aber ich will das nicht. Ich mag den nicht. Ich kann den nicht leiden. Und deswegen will ich den auch nicht lieben. Aber ich weiß, als guter Christ soll ich den lieben, also bitte ich Gott, dass ich den lieben kann. Aber wenn wir logisch denken, die Bibel sagt, wenn wir in Christus sind, wohnt Christus in uns mit seiner ganzen Persönlichkeit. Christus lebt in mir. Warum müsste Gott mir dann noch Liebe geben, wenn Jesus in mir lebt? Jesus lebt in mir mit seiner Liebe, mit seiner Geduld, mit seiner Kraft, mit seinem Frieden, mit seiner Freude, mit seiner Demut, mit seiner Sanftmut. Das lebt alles in mir durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist. Gott braucht mir das nicht mehr geben. Wäre es nicht ein Gebet zu sagen, Herr Jesus, du siehst diesen Menschen, ich kann den nicht lieben, ich will den nicht lieben. Aber ich brauche den auch nicht lieben. Du lebst in mir, Herr Jesus, und du liebst ihn. Also liebe diesen Menschen durch mich. Versteht ihr den Punkt? Kann ich mit etwas, was in mir von Natur aus Gott nicht wohlgefällig ist und was am Kreuz in den Tod gegeben wurde, lieben, etwas tun, was Gott wohlgefällig ist? Die Bibel sagt, dass nur das, was in Christus ist, vor Gott wohlgefällig ist. Also brauche ich doch nur dem, was Christus in meinem Leben ist, Raum zu geben. Jesu Liebe ist in mir. Also darf ich bitten, dass Jesu Liebe in mir den Menschen liebt. Jesu Geduld ist in mir. Wenn ich keine Geduld habe, brauche ich nicht beten. Denkt darüber nach. Nehmt das ganz kritisch. Ihr müsst mich prüfen. Wenn ich keine Geduld habe, brauche ich normal nicht beten, Herr, gib mir Geduld. Denn die Geduld Christi wohnt durch den Heiligen Geist in mir. Und deswegen lesen wir auch in Galater 2, Vers 22, die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Die kommt aus mir heraus, aber es ist die Frucht des Geistes. Es ist die Frucht dessen, was von Gott kommt und nicht dessen, was in meinem Herzen besser geworden ist. Deswegen der erste Punkt, höre auf, ein besserer Mensch werden zu wollen. Ein zweiter Punkt, erkenne und glaube, was Gottes Wort sagt. Ich möchte mal komprimiert ein bisschen lesen, was Paulus in Römer Kapitel 6 schreibt, da ist das auch eingebettet. Römer Kapitel 6 ab Vers 2. wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie können wir noch in der Sünde leben? Wisst ihr nicht, dass wir, so viele wie auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auf den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir auch, dass wir mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was Jesus gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, das lebt der Gott, so auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Der zweite Punkt, das, was wir gelesen haben. Bitte Gott, dass ich es erkenne. Hier in Vers 6 schreibt Paulus, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Erkennen und wissen sind zwei unterschiedliche Dinge. Ihr habt es jetzt gehört, also wisst ihr, was hier steht. Was ist der Unterschied zwischen Wissen und Erkennen? Ich habe ein schönes Beispiel. Wenn jemand eine medizinische Abhandlung über Schmerzen liest, hat er Wissen. Wenn er anschließend auf eine heiße Herdplatte fasst, hat er Erkenntnis. Also, Wissen ist eines und Erkennen ist ein Verstehen des Herzens. Und Erkennen kann ich nicht machen. Und deswegen bitte ich euch, bittet Gott, bitte ich mich, mache ich selbst, dass wir Gott bitten, Herr, hilf mir zu erkennen, was in deinem Wort steht, dass es in mein Herz fällt, dass es nicht nur in meinem Kopf bleibt, sondern, wie man so schön sagt, die größte Entfernung auf dieser Welt sind 50 Zentimeter von meinem Kopf in mein Herz. Sondern, dass ich einfach erkenne, in meinem Herzen erkenne, was das für mich, für mein Leben bedeutet. Und das ist der zweite Punkt, dass ich erkenne und darum bitte, dass Gott mir das in meinem Herzen klar macht und dass ich es glaube. Es ist wichtig, ich muss nicht alles verstehen, was hier beschrieben ist. Ich verstehe es nicht. Aber wenn Gott es sagt, dann soll ich es glauben. Also der erste Punkt, höre auf, ein besserer Mensch zu sein oder ein besserer Mensch werden zu wollen, sondern lass dem Leben Jesu in dir einfach den Raum. Der zweite Punkt, bitte Gott um Erkenntnis, was das bedeutet für dich in deinem Herzen und glaube, was das Wort sagt. Ein dritter Punkt, und das haben wir hier eben gelesen, Römer Kapitel 6, Vers 11. Ich lese mal ab Vers 10. Was Jesus gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er lebt, das lebt er für Gott. So auch du. Halte dich der Sünde für tot, Gott aber lebend in Jesus Christus. Jeder von uns sagt zu Recht, jo, ich fühle es in meinem Herzen aber ganz anders. Ich kenne diese Neigung zur Sünde oder ich kenne diese Anfechtung oder ich kenne diese Momente, wo ich angegriffen bin und wo es um Sünde geht. Und wir versuchen dagegen zu kämpfen. Aber ich sage jetzt einfach mal, das ist falsch. Ich habe das für mich so gelernt. Ich brauche nicht gegen die Sünde zu kämpfen, weil Jesus die Sünde besiegt hat. Was ich tun soll, ist das, was hier steht. Ich halte mich der Sünde für tot, Gott aber lebend in Jesus Christus. Und das kann man ganz praktisch machen. Wenn ich morgens, wenn der Wecker klingelt, in der Lage bin, einen Gedanken zu fassen, bei mir ist es morgens ist es bei mir katastrophal, ich kann auch nicht mal denken. Aber wenn ich es schaffe, dann sage ich morgens im Bett schon, ich bin der Sünde gestorben und heute werde ich Gott leben in Jesus Christus. Das ist etwas, was ich ganz praktisch tun kann. Das kann ich wie so eine Monstranz vor mir hertragen. Wenn die Versuchung kommt, dann kann ich sagen, Versuchung, was willst du? Ich bin der Sünde gestorben und ich lebe Gott in Jesus Christus. Ich glaube, es ist einer der großen Fehler, die wir tun, dass wir versuchen, gegen die Sünde zu kämpfen. Denn sind wir mal ehrlich, Jakobus schreibt, die Begierde, die mich zur Sünde verleiht, die ist in mir drin. Kann ich gegen mich selbst kämpfen? Im Mittelalter haben die Menschen sich gegeißelt, weil sie dachten, sie kriegen so die Sünde und die Neigung aus sich heraus. Was ist das denn? Ist das wirklich etwas, was dem Herrn Jesus entspricht? Gott hat mich in Christus Jesus versetzt. Mein alter Mensch ist mit Jesus gestorben und ich bin mit Christus auferstanden. Und das darf ich einfach ausrufen, das darf ich vor der unsichtbaren Welt sagen. Ich darf sagen, ich bin der Sünde gestorben. Sünde, geh weg, ich bin dir gestorben. Du hast kein Anrecht mehr auf mich. Ich lebe Gott in Jesus Christus. Und diese beiden Seiten dieser Münze sind wichtig. Ich soll nicht nur sagen, ich bin der Sünde gestorben. Da muss noch was kommen und ich lebe Gott in Jesus Christus. Sag das jede Stunde, jeden Morgen, jeden Abend, jeden Tag, mehrmals. Wenn die Sünde kommt, kannst du sagen, stopp, ich bin dir gestorben und ich lebe Gott in Jesus Christus. Halleluja, Amen. Und das ist der Prozess der Heiligung, dass wir darin kommen, dem Leben Jesu, dem, was Gott, was Jesus für uns getan hat, Raum zu geben. Kommen wir jetzt, schließen den Bogen, zurück, Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, und nicht nach dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn nun der Christus euer Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das ist unfassbar, was hier steht. Wir sind mit Christus gestorben. Unser Leben ist jetzt schon verborgen mit Christus in Gott. Es muss nur noch offenbar werden. Die Bibel schreibt das nicht als etwas, was in der Zukunft geschieht, sondern sie sagt, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und das ist wichtig. Nur wenn ich das verstehe, wenn ich das wirklich in meinem Herzen erkenne, wenn ich verstehe, dass ich mit Christus gestorben bin, dass ich mit Jesus wieder auferstanden, auferweckt worden bin, nur dann kann ich nach dem Recht trachten, was oben ist. Nicht, damit ich das erlange, was oben ist, sondern weil ich weiß, dass ich jetzt schon Teil von dem bin. Ich möchte euch noch zwei Stellen lesen. Kolosser 1, Vers 13, da schreibt Paulus, Gott hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Da steht nicht, Gott hat uns errettet von der Macht der Finsternis und wird uns versetzen in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Da steht, er hat uns errettet und er hat uns versetzt. Das ist Vergangenheit. Das ist nichts, was noch in der Zukunft geschehen wird. Hier steht ganz eindeutig, Gott hat mich als Christen, als jemand, der Jesus in seinem Herzen hat, genau wie Jesus, errettet aus der Macht der Finsternis und hat mich versetzt in das Reich seines Sohnes. Das ist geschehen. Das kann ich für mein Leben annehmen. Unser Problem ist oft, wir leben so, als müsste das noch passieren. Wir leben auf etwas hin. Aber wir dürfen von etwas her leben. Epheser Kapitel 2, Vers 6. Gott hat uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Jesus Christus. Auch hier, da steht nicht, er wird uns mitsitzen lassen in der Himmelswelt mit Jesus Christus. Da sitzt, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Jesus Christus. Geistlich gesehen sitze ich jetzt bereits in der Himmelswelt bei Jesus Christus. Und wenn ich das verstehe, dann kann ich nach dem trachten, was droben ist. Denn ich verstehe, dass ich nach dem trachte, was droben ist, nicht damit ich es bekomme, sondern weil ich es schon bekommen habe. Ich bin Teil des Himmels, ich bin Teil dessen, was im Himmel ist, jetzt schon. Weil ich in Christus bin und weil Christus zur Rechten Gottes sitzt. Und ich kann euch sagen, das gibt Freiheit. Das gibt große Freiheit in mein Leben als Christ. Und das möchte ich euch auch einfach ganz persönlich noch ein paar Gedanken so weitergeben. Mein Eindruck ist, dass wir als Christen zu viel über das Tun nachdenken und zu wenig über das Sein. Wenn du mehr Bibel liest oder wenn ich ein Problem habe, lies in der Bibel, bete mehr, diene mehr, sind alles gute Dinge. Aber sie werden oder sie haben die falsche Ordnung, die falsche Priorität. Denken wir nochmal eben an das Zitat: Nicht was ich tue, bestimmt meine Identität, sondern meine Identität bestimmt, was ich tue. Mein Eindruck ist, dass wir in vielen Gemeinden, in vielen Christenleben irgendwie mitgenommen haben, ich muss mich anstrengen, ich muss ein guter Christ sein, ich muss wie ein guter Christ leben und ich muss das und das und das und das tun. Und das sind alles gute Dinge. Deswegen ist es auch so gefährlich, dass es uns den Blick verdreht. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, geschieht es andersrum. Und wir müssen mehr über das Sein nachdenken. Und ich bitte euch, lest die Briefe Paulus durch auf das, was ich eben gesagt habe. Auf diese Identifizierung meiner Persönlichkeit mit Jesus Christus. Es gibt noch viel mehr Bibelstellen, die genau das aussagen. Gott hat mich mit Jesus Christus identifiziert. Denn wir wissen, vor Gott ist nur das angenehm, was klar ist, was rein ist, was heilig ist. Und keiner von uns bringt in seinem Herzen etwas vor, was klar ist, was rein ist, was heilig ist. Ich nicht. Aber Jesus. In jedem Moment seines Lebens, mit allem, was Jesus getan und gedacht und gesagt hat, und mit allem auch, was er nicht getan, nicht gedacht und nicht gesagt hat, war Jesus in vollkommener Übereinstimmung mit Gott. Und das ist heilig, das ist vor Gott angenehm. Und nur das, was in Christus ist, kann vor Gott Bestätigung finden. Ich kann mich so anstrengen, wie ich will, und wir wissen das letztendlich alle, aber irgendwie machen wir es doch. Deswegen lasst uns weniger über das Tun nachdenken, nicht mehr gar nicht, einfach vielleicht ein bisschen weniger, und mehr über das Sein nachdenken. Was bedeutet es, dass ich in Christus bin, dass Christus in mir ist, dass ich in Christus ruhen darf, dass ich in Christus leben darf, dass ich jetzt schon weiß, ich bin Teil des Himmels. Ich darf ruhen darin, weil Gott sagt, es ist vollbracht. Als Jesus diese drei Worte am Kreuz ausgerufen hat, sind die drei wichtigsten Worte, die jemals gesprochen wurden und werden. Es gibt nichts Wichtigeres, was jemals gesagt wurde, als die drei Worte, die Jesus gesagt hat am Kreuz. Es ist vollbracht. Es war vollbracht. Es war vollkommen. Und das Schöne ist, du darfst Teil dessen sein, ich darf Teil dessen sein. Ich darf mich da dranhängen. Ich darf einfach sagen, Herr Jesus, ja, ich nehme das an, was du getan hast für mein Leben. Und dann darf ich auf diesem Grund leben. Und ich muss mich nicht anstrengen. Denn wenn wir, so wie eben, denken, ganz persönlich, Römer Kapitel 6, Vers 4. Wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, So werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Oder so tun auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Würdest du für dein Leben sagen, dass du in Neuheit des Lebens wandelst? Oder den Vers, den wir eben hatten, 1. Korinther 5, Kapitel 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Das fühlt sich in meinem Herzen doch nicht so an. Und ich kann mich anstrengen, wie ich will. Es wird nie gelingen. Deswegen muss ich das verstehen, dass es nur in Christus geschehen kann. Denk darüber nach. Oder Paulus, Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn wir ehrlich sind, jeden Tag spüren wir, wie sehr wir doch noch leben. Genau das, was Luther beschrieben hat. Ich ersäufe meinen alten Adam jeden Tag, aber das Aas kann schwimmen. Lasst uns aufhören damit. Die Bibel sagt, es ist mit Christus in den Tod gegeben worden und wir leben durch Christus, in Christus, zur Ehre Gottes. Anders geht's nicht. Ich krieg das anders nicht hin und ich brauche es auch nicht. Kämpf nicht gegen dich selbst. Gott hat gesagt, das ist Tod. Lebe. Lebe, weil Christus dein Leben ist und weil du in Christus bist. Amen. Vater, es ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, was du in Jesus getan hast und dass wir einfach dort hineingenommen sind. Wir tun das nicht, Herr, aber wir wollen es glauben. Wir wollen das festhalten, was du in Jesus Christus getan hast. Das soll unser Leben sein. Und ich bitte, Herr, dass wir das erkennen, dass wir das im Herzen verstehen. Denn nur dann werden wir wirklich zu deiner Ehre leben. In Christus, für Christus, durch Christus, zu deiner Ehre. Amen.